Ja, da habe ich überlegt, wie war denn dein Leben eigentlich? War es lebenswert? War es erfüllend? Einfach in der Hoffnung, dass dann in der Summe am Ende der Gedanke an den Tod vielleicht nicht mehr ganz so erschwerend ist. Also letztlich habe ich dieses Buch in erster Linie für mich geschrieben.
Brückengeflüster, der VfL-Podcast der NOZ.
Brückengeflüster, der NOZ-Podcast zum Thema VfL Osnabrück. Heute mit drei Gästen, drei ehemaligen VfL-Spielern. Es geht um eine der besten Mannschaften, die der VfL in der zweiten Bundesliga jemals an den Start gebracht hat. Eine besondere Mannschaft, die heute noch zusammenhält, aber auch um ein ganz besonderes Schicksal. Mein Kollege Benjamin Kraus und ich sprechen mit Paul Linz. Herzlich willkommen, lieber Kapitän. Du warst der Anführer dieser Mannschaft und deshalb gebührt dir auch das erste Wort.
Hallo, freue mich, euch alle zu sehen.
Wunderbar. Dann haben wir Gregor Bürschel. Er war zweiter Torwart in dieser Zeit. Hält immer noch genauso mit dem Team zusammen wie alle anderen auch. Im Sommer treffen sie sich wieder, diesmal auf Einladung von Andreas Helmer im Emsland. Und der dritte Gast ist sozusagen unser Hauptgast, der das alles ausgelöst hat, worüber wir heute zum Teil sprechen werden. Das ist Michael Kalkbrenner, ein ehemaliger Fußballprofi, der mit dem VfB Oldenburg, mit dem 1. FC Saarbrück und dem VfL Osnabrück aufgestiegen ist. Jetzt hat er ein Buch geschrieben. Das Interessante daran ist, unter anderem, im Gegensatz zu vielen Stars, die ein Buch auf den Markt bringen und sich eines Ghostwriters bedienen, hat er es selbst geschrieben. Und der Titel Mein Leben mit dem Fußball ist so, wie man das erwarten kann bei einem Menschen, dessen Leben vom Fußball geprägt war. Es zeigt Michael Kalkbrenner als Knabenspieler auf dem dörflichen Sportplatz seines Heimatvereins TuS Ofen. Und die Unterzeile, die macht dann den Unterschied. Da steht Erinnerungen im Angesicht des Todes. Michael, das klingt reißerisch, aber es ist die wahre Geschichte. Kannst du uns vielleicht zunächst mal schildern, warum du dieses Buch geschrieben hast? Was war der ausschlaggebende Impuls dafür?
Ja, ich bin Anfang 2018 an Leukämie erkrankt. Eine lebensbedrohliche Erkrankung. Die einzige Therapie für diese Erkrankung besteht in der sogenannten Stammzelltransplantation, die verbunden ist mit mehreren Chemotherapien, Hochdosis-Chemotherapie nennt sich das. Und diese Therapie habe ich über mich ergehen lassen. Und infolge dieser Therapie habe ich nicht am Stück, aber insgesamt über 200 Tage im Krankenhaus gelegen und habe dann natürlich viel Zeit gehabt, über mein Leben nachzudenken. Ja, da habe ich überlegt, wie war denn dein Leben eigentlich? War es lebenswert? War es erfüllend? Einfach in der Hoffnung, dass dann in der Summe am Ende der Gedanke an den Tod vielleicht nicht mehr ganz so erschwerend ist. Also letztlich habe ich dieses Buch in erster Linie für mich geschrieben. In der Regel heißt es ja so, der Wurm soll den Fisch schmecken und nicht dem Angler. Hier sollte er der Wurm zunächst einmal dem Angler schmecken. Und ich habe dann angefangen zu schreiben und habe dann während des Schreibens festgestellt, dass ich immer mehr den Fußball in den Mittelpunkt gerückt hatte. Einfach weil der Fußball, wie es auch im Buch erklärt ist, von Knaben auf bis eben als Profisportler später. Und dann habe ich ja noch eine Karriere als Manager, Geschäftsführer gehabt. Bin wiederholt zum VfB Oldenburg dann zurückgekehrt. Also der Fußball zog sich wie ein roter Faden durch mein Leben. Und dann habe ich es einfach aufgeschrieben. Und letztlich, als es dann soweit fertig war, habe ich gesagt, okay, jetzt habe ich ein Buch geschrieben, jetzt will ich es auch veröffentlichen für all die es interessiert, was in der Zeit damals passiert ist.
Paul und Gregor, ihr habt beide reingeschaut in das Buch. Wir sagen nachher noch was zu den Bezugsquellen. Gregor, vielleicht du, was ist dein Eindruck gewesen? Was hast du gedacht, als du erstmal auch erfasst hast, worum es in diesem Buch geht? Herzlich willkommen nochmal und deine Meinung dazu.
Ja, erstmal hallo noch in die Runde. Ich freue mich, dass ich euch sehe und bei euch bin. Ich muss gestehen, das komplette Buch habe ich in der kurzen Zeit noch nicht gelesen. In erster Linie habe ich so drumherum gelesen, Prolog und so ein bisschen am Schluss und natürlich das ganze Kapitel vom VfL. Und das, was ich so bisher mitgekriegt habe, ist erstens, was du an Erinnerungen hast, ist Wahnsinn. Also würde nicht so viel einfallen, so aus dieser letzten Zeit, sehr präzise und detailliert. Und zum anderen finde ich bemerkenswert, und so habe ich dich ja immer kennengelernt, dass du sehr bodenständig bist, sehr ehrlich bist, dir gegenüber, anderen gegenüber, sehr respektvoll. Und das, was ich dann so mitgekriegt habe, auch was so deinen beruflichen Werdegang nach der aktiven Profikarriere angeht, fand ich äußerst bemerkenswert. Wusste ich auch gar nicht, was du alles angestellt hast. Und mit allen Höhen und Tiefen, die dazukommen, fand ich sehr bemerkenswert. Und alles das, was ich jetzt bisher gelesen habe, führt mich dazu, das jetzt möglichst schnell unter die Finger zu kriegen und dann den Rest noch zu lesen. Ich finde das sehr bemerkenswert und interessant, was du da geschrieben hast. Insbesondere dann natürlich die ganze Krankheitsgeschichte, die ich ja so ein bisschen auch etwas mehr noch mitverfolgen kann und nachvollziehen kann. Aber sehr gelungen, ja.
Paul, wie ist bei dir? Hat er so geschrieben, wie er früher gespielt hat?
Also erstmal, dass man so ein Buch so schreiben kann, ist schon super, muss ich echt sagen. Ich habe jetzt nicht gewusst, dass er das wirklich selber geschrieben hat. Ich hatte wirklich, der hätte auch Hilfe gehabt. Ich bräuchte zum Beispiel einen Harald dazu, wenn ich sowas machen würde. Nee, ist wirklich beeindruckend, wie du alles schilderst. Das muss man echt sagen. Auch, ich bin nicht total noch in dem Buch drin, weil ich jetzt in den letzten 12 Stunden gelesen habe. Und von daher wirklich 100%, es ist wirklich Michael Kalkbrenner, der schreibt, das merkt man. Und vor allem auch sind viele Parallelen so in der Jugend, weil wir sind ja gleicher Jahrgang und so. Und dann erinnert mich selbst auf einmal an Sachen, die man wirklich gar nicht mehr dran gedacht hat. Wir kommen Erinnerungen noch, die man gar nicht hatte. Und was natürlich super beschreibt mit deiner Krankheit und so, lieber Freund, was du durchgemacht hast, Hut ab, dass du da sitzt und jetzt mit uns hier redest.
Ich kann das Ganze vielleicht insofern unterstreichen. Ich habe das Buch auch gestern Abend das erste Mal in die Hand bekommen, habe gedacht, ich lese kurz mal quer rein, um einfach vorbereitet zu sein für den Termin heute, und bin wirklich auch bis 2 Uhr nachts hängen geblieben, weil es wirklich direkt mitreißt. Einmal natürlich, weil die fußballerische Zeit super interessant ist, über die wir nachher auch sprechen, ein bisschen aktuelle Bezüge herstellen können. VfL Osnabrück, 1. FC Saarbrücken, das Spiel war ja am Wochenende jetzt passenderweise auch. Aber auch eben diese eindrückliche Beschreibung, wie es einen dann einfach so aus dem Alltag rausreißen kann, Herr Kalkbrenner. Das muss ja schon Wahnsinn gewesen sein, zufällig entdeckt. Sie standen mitten im Leben, beruflich, dem Fußball immer noch verbunden. Und dann auf einmal liegt man im Krankenhaus, liest offenbar was auch von Tim Lobinger, der in derselben Situation war, ein bisschen ausbreitet, dass das durchaus auch länger dauern kann. Wie fühlt man sich dann und wie kam es denn dazu, dass Sie vielleicht auch die Idee hatten, okay, ich schreibe das jetzt einfach mal auf?
Also grundsätzlich erstmal so, ich bin ja eigentlich eher so der Kopfmensch, nicht? Und ich bin auch jemand, der psychisch gut verdrängen kann, der nicht neigt, alles aufzuarbeiten. Als die Psychologin des Krankenhauses bei mir war, das habe ich gar nicht in Anspruch genommen. Aber es ist schon so, man ist in einer Phase, wenn man eigentlich dann denkt und es wird wohl zu Ende gehen, nicht? Also wenn man mit seiner Partnerin und mit seinen Kindern bespricht, also wie die Beerdigung aussehen soll und wie die Grabrede sein soll und ob die Kinder mich nochmal sehen wollen oder nicht, überlasse ich euch, falls ich im Krankenhaus versterbe. Es war ja in Aachen, die konnten ja nicht jeden Tag mich besuchen, weil ich mir Aachen nun nicht zufälligerweise, sondern bewusst ausgesucht hatte. Und ich beschreibe das auch so, dass nach der zweiten Chemo der Gedanke an den Tod mich komplett eingenommen hat. Ne? Dritten konnte ich es immer noch ein bisschen überspielen, meiner Frau natürlich nicht und wollte ich auch nicht. Und mit ihr hatte ich eigentlich auch schon vereinbart, nach der ersten Chemo, ich mache nicht weiter und wir werden noch einen schönen Sommer haben. Ich bin beim Arzt gewesen, gefragt, wie lange schaffst du mich denn noch da über Wasser zu halten? Nicht? Der Schwachheit von einem Jahr. Allerdings ist auch nicht klar, ob man dieses ganze Jahr im Sommer in der Sonne verbringt, sondern wenn es einem schlechter geht, wird man einen Teil dieser Zeit auch noch wieder im Krankenhaus verbringen. Also ich hatte mit dem Thema der Therapie eigentlich schon abgeschlossen. Und da steckt man eigentlich sehr tief drin und beschäftigt sich sehr mit dem Thema. Die Kinder sind zum Glück ein bisschen älter schon. Und na klar, ist das trotzdem für ihn ein großes Problem, so muss man sagen. Aber für mich muss ich sagen, man beschäftigt sich zu einem Zeitpunkt sehr mit dem Tod, dass ich da heute sagen muss, ich bin da jetzt einmal so durch gewesen. Ich lag ja dann später nochmal ein zweites Mal als Nachfolge oder als Ergebnis dieser Therapie im Krankenhaus und war dann wieder in dieser Situation, wo ich dann nach 4 Wochen gesagt habe, hier kommst du nicht mehr raus. Und das sind schon Situationen, die richtig ins Eingemachte gehen. Auf der anderen Seite, wenn man da einmal richtig mit durch ist, dann kann einem auch nicht mehr viel passieren. Also, es ist auch so, dass in der Folge das Langzeitüberleben eines therapierten Leukämiepatienten ja so nicht das ganz Große ist. Und ich kann da aber super mit leben heute. Ich sage jetzt schon, das ist 3,5 Jahre, die Transplantation. Alleine die Zeit, die ich jetzt gewonnen habe, dass ich noch sehen konnte, wie meine Kinder so richtig in die Spur kommen und so weiter, das hat sich schon alleine alles gelohnt. Und ich bin in einer Situation, wo sehr viele, die transplantiert worden sind, nicht sind, dass ich eben wenig Einschränkungen heute habe. Ja, ich bin jeden Tag im Fitnesscenter, ich kann Golf spielen, ich kann Mountainbike fahren, ich kann alles machen, was ich vorher auch machen konnte. Meine Tabletten muss ich nehmen, aber im Grunde genommen geht es mir heute relativ gut. Und zwar sage ich, heute geht es mir so gut, wie ich, als ich die Therapie abbrechen wollte, nicht für möglich gehalten hätte. dass es mir so gut gehen will. Also ich bin einer von denen, die es gut erwischt haben.
Gregor, du hast, das haben wir gestern im Vorgespräch kurz, hat sich das ergeben, hast das vielleicht auch nochmal mit einem ganz anderen Auge gelesen, denn du bist selbst auch an Leukämie erkrankt gewesen.
Ja, wobei ich das Glück hatte, dass ich eine andere Form von Leukämie hatte. Da gibt es viele unterschiedliche Formen und meine Form ist eine chronische Verlaufsform gewesen, eine chronische myeloische Leukämie, die man medikamentös behandeln kann. Die Diagnose war natürlich, wie bei Michael auch, das war ein Hammer. Und entdeckt wurde das bei meinem Urologen, der eine zu große Milz entdeckt hat. Und da habe ich gedacht, na gut, dann kriege ich Medikamente, wird die wieder klein und dann ist gut. War aber nicht so, sondern ich wurde dann überwiesen zum Onkologen. Und da hat man natürlich, das war so eine Woche dazwischen, da habe ich mich natürlich auch ein bisschen schlau gelesen und da erst gemerkt, was mir passieren könnte. Und dadurch, dass ich da noch keine klare Diagnose hatte, wusste ich auch nicht, was kommt. Und da gehen dir wirklich solche Gedanken durch den Kopf, die Michael gerade schon genannt hatte. Also nicht nur, dass man sich überlegt, wo will ich beerdigt werden, sondern was will ich alles noch machen? Und ich wollte doch noch gar nicht. Und man war ja voll im Saft. Und ich hatte keine besonderen Symptome. Im Nachhinein habe ich das eine oder andere festgestellt. Aber das Glück war, dass ich nach der erfolgten Diagnose sofort wusste, das ist nicht lebensbedrohend. Ich hatte eine ganz gute Prognose. Ich konnte, oder das Ganze konnte medikamentös behandelt werden durch so eine kurze oder geringe harmlose Chemotherapie, die ich zu Hause machen konnte, 4 Wochen. Und dann habe ich schon das Medikament bekommen, was ich dann über Jahre hin mitnehmen musste. Und mir ging es ganz schnell ganz gut. Und also mein Onkologe und ich, wenn ich zu regelmäßigen Untersuchungen, die muss ich natürlich noch weiter machen, da bin dann unterhalten wir uns über alles Mögliche, nur nicht mehr über meine Blutwerte, die sind so stabil. Und das auch nach 4 Jahren schon, sodass ich nach, ich glaube, 4,5 Jahren die Medikamente schon absetzen konnte. Dadurch waren dann die Untersuchungen noch ein bisschen engmaschiger, sodass da nichts riskiert wird. Und mir geht's blendend. Also ich habe überhaupt keine Einschränkungen. Ich hatte auch das Glück, dass ich kaum Nebenwirkungen hatte. Aber dieses Moment, diesen Moment dieser Diagnose und dieses Schocks in so einem Alter wie wir mit 50 oder was, ist ja noch kein Alter, oder 55, das kann ich gut nachvollziehen. Und ich hatte eben wahnsinnig Glück, dass ich diese ganzen Chemo- und Operationen oder Stammzellentransplantationen nicht machen musste. Und als ich das von Michael gelesen hatte, ging mir das, also ich musste wirklich schlucken und schwer atmen, als ich das gelesen oder erfahren hatte. Ich weiß natürlich auch, was es noch so gibt und welche Fälle es gibt. Und umso erfreulicher finde ich es eben, dass du das Ganze geschafft hast. Und mit so einer entsprechenden positiven Einstellung. Anders geht das nämlich nicht. Also wenn man dahin in sich hineinfrisst und das Ganze, wie soll ich sagen, so eher in die depressive Seite aufnimmt, dann hat man es wirklich schwer. Und dir ging es offensichtlich ähnlich, zumindest am Anfang. Ich hatte auch nicht die Phasen, wo ich sagte, das wird schwierig, sondern ich konnte ja von vornherein sofort nach vorne gehen. Und da habe ich mir wirklich nur vorgenommen, so, jetzt zeige ich es dieser scheiß Krankheit erst recht. Und ich will noch gar nicht irgendwo anders hingehen. Ich will wieder arbeiten und das kommt sicherlich dazu. Und ich glaube auch, dass diese Einstellung auch einen Grund hat in der ganzen sportlichen Entwicklung, die man hat. Und die man, wo man sagt, ich gebe hier nicht auf.
Paul, glaubst du das auch, dass der Sport einen da so prägt und sagt, jetzt kämpfe ich zurück? Ich meine, wir sind, Michael, du und ich, wir sind ein Jahrgang 1956 und ich habe auch gedacht, man kriegt immer so ein bisschen auch Angst, wenn man solche Schicksale liest, weil man natürlich dann auch vor Augen geführt bekommt, dass es einen selbst treffen kann. Aber ihr Fußballer kommt ja noch aus einer Welt und aus einer Zeit, in der ihr euch, naja, so ein bisschen für unverwundbar gehalten habt, weil ihr ja in Top-Zustand wart, bestens versorgt medizinisch. Aber habt ihr dieses Kämpfergehen, dann kann man das so übertragen, deiner Meinung nach, Paul?
Also ich glaube schon, dass wir wirklich meinen, uns kann nichts passieren. Also ich hatte auch, als ich den Tumor gekriegt habe, ich kann keinen Tumor kriegen. Ne? Ich hatte auch einen Tumor in der Niere, ist aber alles wieder gut. Und jetzt sind wir länger darauf einzugehen. Aber ja, ich glaube schon, dass es da eine Rolle spielt. Ich glaube, dass dann Sport schon eine riesengroße Rolle spielt. Das sieht man ja auch bei anderen Sportlern. Ich meine, jetzt sind ja der Kämpfer auf dem Platz, so wie man sich die vorstellt, aber sowas kann ich mir auch vorstellen, wenn ich in so eine Situation kommt, hat man dann natürlich hat man auch mal Tiefen, aber ich glaube, da kriegt man immer wieder den Schwung. Man ist ja im Sport ja auch, du verlierst mal, dann denkst du, das ist alles scheiße, bringt nichts mehr dir und dann wachst du morgens wieder auf und denkst so, jetzt weiter. Und dann glaube ich, hat Michael, glaube ich, auch sehr viel geholfen.
Ja gut, das geht in beide Richtungen. Das eine ist, man hält sich zwar nicht für unverwundbar, aber man hat ein Leben geführt auf der Überholspur. Man war immer gut drauf, man war sportlich, man war aktiv. Und wenn einen die Diagnose dann so erreicht, dann haust du einen erstmal richtig um. Aber auf der anderen Seite, wenn man dann die Erkrankung annimmt, dann wird man tatsächlich zum Kämpfer, wie man es gelernt hat, auf dem Platz oder im Training oder wie man als Sportler gelebt hat. Nicht? Dann packt man den Stier bei den Hörnern.
Nicht? Also bei mir war das ja so, ich habe das wirklich ernst genommen. Ne? Da ist ein Tumor, der muss man wegmachen. Ich habe meine Frau gesagt, ich habe da einen Tumor, der muss weg. Wie ein Tumor? Die ist fast ausgeflippt. Ja, das Ding kommt weg und das ist wieder gut. So denke ich aber auch. Ne? Die denkt ja jetzt, ich darf ja gar nicht sagen, wann ich einen Termin habe zur Nachuntersuchung. Da bin ich schon nervös. Bei mir ist dann klar, ich gehe da hin, du hast jetzt nichts aus die Maus. Aber da glaube ich wirklich, das ist vielleicht mal Einrede. Ne? Ich hatte auch wohl, das kann ich glauben, wie der gesagt hat, hast du einen Tumor da?
Ich glaube auch schon, dass es durch den Sport so ist, dass man gelernt hat, nicht aufzugeben und wirklich, solange man noch vom Kopf her eine Chance sieht, dass man dann auch wirklich sagt, so, ich muss weitermachen. Und das sehe ich bei euch beiden ja auch.
Ja, man hat ja auch im Sport dann auch Situationen erlebt, wo du gemeint hast, es geht nämlich weiter. Ne? Ja. Und dann irgendwie hast du gesagt, ey, komm, jetzt mal alle, was musst du jetzt machen mit der Tülowesse? Musst du jetzt mit den Jungs da reden, musst du die zusammenholen oder was weiß ich, oder auf den Tisch haben, über Lager machen. Aber irgendwie geht ja immer wieder weiter. Ne? Das ist, glaube ich, so was, was man weiß. Wir haben immer das Gefühl, da ist irgendwo Licht schon hin, da geht noch hin. Da glaube ich, hat das schon eine große Rolle spielt beim Fußball. Ja. Oder bei Sportplatten auch.
Genau. Sie drei eint ja, das muss man ja sagen, eine gemeinsame Zeit beim VfL Osnabrück Mitte der 80er Jahre, die am Ende die erfolgreichste Zweitligasaison, Harald, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich meine, die erfolgreichste Zweitligasaison produziert hat, die der VfL Osnabrück jemals erlebt hat. Herr Linz, wie war es denn dann auch bei Michael Kalkbrenner in dem Buch nachzulesen, was er ja auch sehr, sehr schön beschreibt, wie dieser Zug da abgefahren ist nach oben, nach den anfänglichen Schwierigkeiten auch mit dem Konflikt zwischen den Alten und den Jungen, den es ja da gab?
Also ich bin nach 3 Monaten wollte ich eigentlich in Osnabrück wieder abfahren. Ich glaube, mich hat es ähnlich. Weil das war alles so durcheinander. Und da hatten wir noch einen Manager, mit dem ich gar nicht klar kam. Und einen Trainer, der uns nur gequält hat im Prinzip. Also,
und dann wurde der Manager der Trainer. Ja.
Gut, das war immer noch ganz gut nachher. Ja, und dann wurde nachher natürlich durch eine Aussprache, wo ich eigentlich eliminiert werden sollte, wenn ich im Nachhinein das so sehe, sollte ich eigentlich weg. Und dann war es so seltsam, dass dann ein paar von den Jungs gesagt, nee, wir brauchen den Paul. Da waren der Manager und unser Trainer auf einmal wieder vor den Kopf geschlagen. Weil ich habe auch damals schon meine Meinung gesagt, er hat auch nicht gut gespielt die ganze Zeit, muss man einfach sagen. Die Erwartungsdruck war auch unheimlich hoch auf uns. Ich glaube, speziell jetzt auf mich, weil ich die Tore schießen sollte und das nicht zu 100% geklappt hat. Er hat teilweise gar nicht gespielt in der Oberliga. Ja, und dann da sieht man manchmal, weil so eine Aussprache dann bewirkt. Da war richtig jetzt auf den Tisch gehauen. Ich habe innerlich abgeschaltet. Ja, du darfst nicht raus, Idioten.
Paul. Ganz kurz, ich habe mit Hessi auch schon öfters gesprochen. Ich erinnere mich natürlich an diese Aussprache noch bestens, weil sie auch wirklich entscheidend war für das, was viel später alles noch passiert ist. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob nicht auch einer der Jungen zumindest eingenordet war, so nach dem Motto, man wollte Paul gar nicht loswerden. Man wollte vielleicht doch den Schulterschluss. Und ich weiß doch genau, ich meine, Hessi ist der Erste gewesen, der von den jungen Spielern sich auf die Seite von Paul gestellt hat. Und dann bekam das Ganze eine positive Dynamik. Und letztlich hat das ja zum Schulterschluss geführt.
Ja, ich hab da aber so empfunden.
Ja, das ja,
ja. Kann ja sein, aber ich habe da wieder so empfunden und ich habe damit abgeschlossen. Und da hat auch jeder richtig seine Meinung gesagt, das ist halt sowieso mein Ding. Raus mit den Dingen. Ich bin ja nicht unbedingt so kopfgestellt, aber mir geht ja schon ein bisschen mehr so dann vom Gefühl her, jetzt das so zu machen. Das hat mir auch immer, glaube ich, ganz gut geholfen in meiner Karriere. Und von daher war das die entscheidende Auswahl. Und danach habe ich mich auch wie befreit gefühlt. Ja, dann haben wir dann noch Meisterschaften, dann ging der Aufstiegsrunde los. Ja. Dann hast du dir die rote Karte geholt, weil du mehr mitspielen wolltest.
Michael, geht es ja so wie am letzten Sonntag in einem wesentlich vergleichbaren Spiel, in einer Situation, mit dem Sebastian Klaas, der ein Tor erzwingt und es in keiner Statistik auftaucht, weil es eben abgefälscht worden ist. Und Michaels Freistoß damals an der Essener Hafenstraße im ersten Spiel der Aufstiegsrunde 1985, der hat dann auch den Putsche-Putsch zum Eigentor gezwungen. Ne? Aber muss man halt wissen und gesehen haben, um es zu beschreiben.
Ja. Nee, war eine schöne Zeit. Dann, ja, die Aufstiegsrunde war ja schon sensationell, das muss man einfach sagen. Das war wie eine umgewandelte Mannschaft. Das hat ja alles gepasst und ich habe auf einmal ein Tor wieder getroffen und das hat richtig Spaß gemacht. Und danach ging es halt richtig ab, weil die erste Saison war ja auch schon gut, wenn du das so siehst. Ne? Und waren so ein paar Rückschläge drin, wie 2x7-1 verloren in Darmstadt und in Hamburg. Ne? Aber in der zweiten Saison war er da stand schon, dann haben wir da schon eine ganz gute Serie hingelegt. Ja.
Sagen wir es ruhig nochmal ganz im Zeitraffer für die sich an diese Zeit nicht erinnern. Der VfL war 1984 aus der zweiten Bundesliga abgestiegen. Präsident war Hartwig Piepenbrock, Manager war Helmut Kalthoff. Die Mannschaft wurde komplett neu aufgebaut. Es sind, glaube ich, außer Uwe Seiler und ein paar Youngstern ist niemand geblieben. Und die neue Mannschaft bildete sich aus zwei Gruppen. Das waren zum einen die sogenannten Ex-Profis, obwohl es natürlich auch immer noch Profis waren und natürlich auch noch so bezahlt wurden, dank Hartwig. Das waren Michael Kalkbrenner, das war Wolfgang Sandhofe, Volker, Jochen Goll, Paul Linz, Günter Eimold, Oskar Bauer. Jetzt haben wir sie, glaube ich, alle, ne?
Sandhofe war kein Profi.
Bitte?
Nee, Sandhofe war kein Profi.
Okay, das vertiefen wir jetzt nicht. Und dann gab es die Youngster, die schon ihr Profidebüt gegeben hatten in der Abstiegssaison oder auch die direkt aus der Jugend kamen. Das war die Mannschaft, die 1983 Niedersachsenmeister geworden war und um die deutsche A-Jugendmeisterschaft gespielt hatte. Das waren Spieler wie Stefan Holze, Michael Wirz, Dirk Gellrich, Ralf Feuerstein, Paul Jaschke, Ulf Metschies, Frank Bohne, ich will auch keinen vergessen. Das müsste Ralf Heskamp natürlich, klar, sonst gibt's Ärger. Sage ich jetzt mal. Dann kam noch so ein verrückter Typ wie Neil Marmon dazu, ne, aus der Oberliga, der dann zu Amann sagte, als der ihm erklären wollte, was er verdient, wenn er auf der Bank sitzt. Da hat Amann dann gesagt, das interessiert mich nicht, weil ich sitze nicht auf der Bank. Und er hatte recht. Gut, und diese beiden Teile der Mannschaft, die brauchten eben ihre Zeit, um zusammenzuwachsen. Ja, und
zumal die Profis, wie ich gelernt habe in dem Buch, ja erst gar nicht spielen dürften. Ja. Kalkbrenner, Herr Linz, wie ist denn das? Da wechselt man irgendwo hin, dann wurde man damals reamateurisiert. Für mich komplett neu, also irgendwie das gab es im Fußball dann nach 1990 nicht mehr. Und dann guckt man dazu, wie die anderen spielen, das ist ja seltsam.
Also es war so, dass bis auf 4 Spieler die gesamte Mannschaft neu aufgestellt wurde und man wollte zwingend wieder aufsteigen. Das war Voraussetzung. Und dann ist es schon ein bisschen paradox, dass die sogenannten Ex-Profis wegen der Reamateurisierung eine ganze Reihe von Spielern nicht spielen dürfen. Und man hatte gehofft, dass dann die Youngster wenigstens ein ausgeglichenes Punktekonto erreichen, bis die Profis spielberechtigt sind. Dann kam als erstes, dass die Mannschaft mit 7-2 Punkte, glaube ich, gestartet ist, haben tollen Fußball gespielt, die Youngster. Und dann waren die Profis das erste Mal spielberechtigt zum Pokalspiel. Und da waren sie eher berechtigt als für Punktspiele. Sondern hieß es, da durften die jungen Spieler raus. Und
in Hennigsen, ne? Oder wo war das?
Die Profis durften rein in dem Pokalspiel gegen den unterklassigen Verbandsligisten. Ich glaube, Verbandsligisten haben sich gespielt, Friesen-Henningsen.
Yeah.
Und da haben wir uns ja fürchterlich blamiert. In der Verlängerung haben wir 5-2 verloren.
2-0 geführt, 2-2, Verlängerung 2-5.
Ich meine, ein Einwand. Nach dem 2-1 musste ich verletzt raus.
Da haben wir es das Schlimme folgte. Erstmal haben wir uns blamiert. Ich weiß nicht, die Jungen werden sich nicht gefreut haben, dass wir verloren haben, aber ne, die Ex-Profis, dann verlieren wir und dann bekommt Friesen-Henningsen Bayern München zugelost. Oh. Das war natürlich schon eine Katastrophe, weil erstens uns das Spiel verloren ging und dem Verein ordentliche Einnahmen.
Jetzt sehe ich das Gesicht von Helmut Kalthoff vor mir tatsächlich.
Piepenbrock war da auch von Friesen-Henningsen oder die Ecke, ne?
Bitte?
Ja, der war da, glaube ich.
Piepenbrock, der ist davon da.
Ja. Nein, der hatte an dem Tag hatte der Verwandtenbesuch und die waren mit ins Stadion gekommen. Da wollte er ihnen die Mannschaft zeigen. Und ja, darum war das für ihn, ist er dann auch vorher gegangen aus dem Stadion. Ne?
Ja. Aber es war halt so, dass danach wieder die Jungen ja ran mussten. Die Profis hatten noch Pause in ein paar Spiele. Und dann hat die Truppe überragend Fußball gespielt, begeisternden Fußball. Und ich glaube, mit 12-2 Punkten an Tabellenplatz 1 haben die Profis dann wieder. Und die Jungen haben sich natürlich gefreut, die dann auf die Bank durften. Und von daher begann da schon spätestens die Chemie nicht mehr ganz so zu stimmen. Vor allen Dingen, weil wir uns dann auch schwer getan haben. Wir haben bis zur Winterpause 6 Spiele gewonnen und 4 verloren, meine ich. Das lief alles nicht so ganz rund. Hat man auch an den Zuschauerzahlen gesehen. Wir hatten in der Saison nicht überragende Zuschauerzahlen. Und so richtig haben wir geglaubt, dass wir das wirklich schaffen können, haben da nicht so viele nicht. Ja, und letztlich haben wir dann ganz knapp die Meisterschaft gewonnen und dann kam die Aussprache und dann ging es auf einmal richtig ab. Ja, die super Aufstiegsrunde. Ich durfte ja leider nur an einem teilnehmen, das in Essen. So, und dann habe ich draußen gesessen und dann habe ich den Unterschied gemerkt, wenn das Haus voll ist und da eine Stimmung herrscht, die Energie rüberkommt und man fliegt über den Platz als Spieler. Ja, man genießt das einfach. Und ich habe draußen gesessen und habe wirklich Schmerzen gelitten, da nur zugucken zu können. Und ich habe das als reinen Stress empfunden. Ja, damit mit Fliegen und Dopamin und auf dem Platz war da nicht viel. Ne? Das war der große Unterschied zwischen Haus voll und draußen sitzen und nichts machen können und zwischen dem auf dem Platz zu stehen.
Ne? Das Interessante an der Mannschaft und auch für damalige Verhältnisse auch schon ungewöhnlich war ja, dass diese Truppe lange brauchte, um zusammenzuwachsen, aber dann doch fast 3 Jahre, insgesamt über 3 Jahre zusammengespielt hat im Kern. Nach dem Aufstieg gab es gar keinen neuen Spieler, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja.
Und nach dem Klassenerhalt sind auch nur 2 gekommen. Ne? Icke Glöde und Uwe Jursch aus Herzlake, aus der Amateuroberliga. Ja. Und in der Saison habt ihr dann diesen Höllenritt gemacht, bis an die Tabellenspitze hinter Hannover 96. Dann hat 35 Jahre, es ist jetzt Herr Max Merkel in seiner berühmten Bildkolumne geschrieben, Osnabrück reif für die Bundesliga. Ne? Ist gut, das war die Bildzeitung und der Max war auch schon ein bisschen älter. Aber das kennzeichnet schon damals eure herausragende Vorrunde mit Trainer Rolf Grünter. Gregor, du hast das ja auch nicht nur miterlebt, aber du hast es ja dann auch immer so öfter so erlebt, wie Michael es gerade beschrieben hat, aus so einer Halbbeobachterrolle von draußen als Ersatztorwart. Wie hast du dich eigentlich als junger Spieler, der jetzt nicht aus dem Profigeschäft gekommen war, sondern Osnabrück Profi wurde, empfunden, diese Entwicklung der Mannschaft?
Also ich bin ja als Amateur gewechselt und dann noch in die Truppe gekommen, wo noch Erwin Kostede und Olai Dotter und diese, der lange Meier noch im Tor, da habe ich ein halbes Jahr mittrainiert und dann habe ich den Abstieg ja auch mitgekriegt. Und wenn ich das mit der Entwicklung der Mannschaft vergleiche, über die wir jetzt sprechen, dann habe ich mich viel mehr zugehörig gefühlt, viel mehr akzeptiert. Natürlich gehören da immer 2 Seiten dazu, aber die Typen, die da waren, angefangen von den jungen Spielern, da war ich ja zum Teil auch schon älter, ne? Ich bin 29, 22 oder sowas da gewesen, aber als dann auch der, ich weiß noch genau, als eben Rüth zum Trainingslager kam und die Profis oder die Ex-Profis da kamen und Bundesliga und weiß ich, Werder Bremen und sonst irgendwas, da habe ich schon gedacht, na, bin ich mal gespannt, wie die drauf sind, denn das, was ich in meiner Anfangsphase erlebt habe, war sehr viel Arroganz, die auf dem Platz rumlief. Roland Gerber oder so, also ich sage hier keinen Namen. Das war in unserer Mannschaft schon mal ganz anders. Also mein Stellenwert, obwohl ich ja nie gespielt habe. Und diese Situation, die Michael kennt, die kenne ich von der Bank, aber ich habe ja das andersrum, vor allem mit solchen großen Kulissen, nie erlebt. Deswegen kann ich das auch gar nicht so nachempfinden. Ich hätte gerne als Torwart auch mal geschwebt und irgendwo in der Luft was gefangen. Das habe ich nicht so gehabt. Diese Banksituation war für mich ja eher Routine. Aber das Dazugehörigsein und dieses voll Akzeptieren, auch von unserem Kapitän und vom Trainer, das ernst genommen werden, das war in der Mannschaft da und das hat sich auch noch mehr entwickelt. Und das trägt sicherlich noch dazu bei, dass wir uns heute noch treffen. Ganz sicher. Also ist ja schon scheiße, wenn man als zweiter Torwart da nie rankommt, weil der Seiler einfach gut gespielt hat und sich nie verletzt hat. Was sollte ich machen? Aber trotzdem habe ich mich nie jetzt so gefühlt, dass ich nicht zur Mannschaft gehöre.
Das kommt ja auch von dir. Du bist ja auch ein Typ, der auf die Leute zugeht. Du hast ja auch mitgeredet. Ein anderer hätte sich vielleicht nicht so zugehörig gefühlt. Du bist ja auf die Leute zugegangen. Hast du auch was zu sagen gehabt in der Mannschaft? Du bist ja kein dummer Junge gewesen, hört ja auch nicht jedem zu, aber du warst ja auch ein Typ.
Ja, aber es gehört auch dazu, dass man jemanden dabei hat, der auch zuhört und so unterschiedlich die Mannschaft war, aber was den Zusammenhalt anging, das fand ich schon großartig. Und ich habe ja danach dann im Amateurbereich weitergespielt und so einen Zusammenhalt habe ich in anderen Mannschaften, in der Verbandsliga, wo ich noch gespielt habe, auch nicht erlebt, muss ich auch dazu sagen.
Aber das habe ich ja schon zu Saarbrücker Zeiten erlebt und das Gleiche war auch in Osnabrück in der Mannschaft. Keine Maulhelden, keine überzogenen Egos. Ja, ich sag's mal auf gut Deutsch, keine Idioten dazwischen. Und das war schon, dadurch war das eine runde Sache mit der Truppe. Deshalb hat es auch so lange und so gut gehalten.
Ja, vielleicht war das auch, weil am Anfang nicht so gepasst hat. Musste sich jeder einpassen, musste jeder immer sich ducken und immer zurückstecken, damit das Ganze funktioniert hat. Vielleicht war es deswegen so gut. Kann ja alles sein. Ne?
Ja gut, aber es gibt ja Spieler, die stecken nicht zurück, die können das gar nicht. Insofern passt dir das eigentlich. Ne? Gut, der Stress ein bisschen zwischen Jung und Alt und danach war gut. Danach war das alles wie noch, lief das wie geschnitten.
Ja, war schon eine lange Zeit. Ne? Also schon, ich werde der Harte so, aber das hat mir schon viel ausgemacht. Dass man so das Gefühl hat, die akzeptieren nicht, der Manager steht nicht hinter dir und der Trainer steht nicht so richtig hinter dir, weißt du? Das hat mir schon viel ausgemacht. Also, und daher hat mir diese Aussprache war für mich der entscheidende Punkt, dass man Osnabrück nachher so gut gelaufen ist.
Ja, du hast schon Möbelwagen bestellt, ne?
In etwa, ja. Ja, ich hatte eine Alternative, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte sogar in Trier mit meinem alten VfL Trier mit dem Verein sogar telefoniert, ich soll mal eine Arbeitsstelle besorgen, ich komme zurück nach Trier und so. Das war alles schon in meinem Hinterkopf drin.
Und dann sind es am Ende 138 Spiele, 69 Tore geworden, wie ich jetzt der Statistik genommen habe. Ja, ist auf jeden Fall. Also wenn wir da heute wieder so einen hätten, Harald, dann geht es auch wieder schnell in die zweite Bundesliga rauf. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber da können wir später ja auch noch drüber reden. Saarbrücken ist gerade schon gefallen als Stichwort, Herr Kalkbrenner. Unter einem interessanten Trainer gespielt vor der Zeit des VfL Osnabrück. Das kann man an der Stelle sicherlich auch nochmal erwähnen, weil Uwe Klimaszewski ist den Leuten heute auch noch im Begriff, ne?
Ja, war enfant terrible, sag ich mal so, zu seiner Zeit als Trainer. Ja, also mit dem hat man sehr viel erlebt, aber wenn der einen Spieler auf der Rolle hatte, mit dem wollte man auch wirklich nicht tauschen. Ja, Uwe Klimaszewski war wirklich einer, er hat es ja selbst gesagt, als Straßenjunge groß geworden mit großer Klappe und das hat er sich lange behalten. Und er war immer sehr geradeaus, immer sehr direkt in seinen Unmutsäußerungen tatsächlich auch ja, manchmal unangenehm, aber er war immer geradeaus, eben war das egal, wer vor ihm stand, Spieler, Trainer, nicht Trainer, Manager, Funktionäre, Journalisten oder andere. Wir wussten immer genau, wo wir dran wir waren und trotzdem war es ja manchmal
grenzwertig.
Ja, es war manchmal grenzwertig, ja.
Ne? Meistens ist mir jetzt die Geschichte in Erinnerung geblieben, wo er den Testspieler da weggeschickt hat vom Training und gemeint hat, er soll mal hier 15 Kilometer in die eine Richtung laufen. Und
dann ja, es gibt ja viele Anekdoten. Nicht? Einige sind nachgewiesenermaßen so gewesen, nicht? Als dann Homburg den Trainer hat am Torpfosten binden lassen.
Den Platzwart.
Den Platzwart an die Torpfosten binden lassen, weil er die Mannschaft nicht auf dem Rasenplatz lassen wollte. Das ist spricht ja weiter. Und ich habe auch einige Dinge mitgekriegt. Und die eine war eben, wo wir an einem Donnerstag Training hatten und in kurzen Hosen, gutes Wetter, uns der Trainer zusammenrief und einen Testspieler vorstellte. Und er sprach davon, heute ist Konditionen angesagt, wo wir uns schon alle angeguckt haben, kann ja nicht sein. Und er sagte, pass auf, alle 3 Minuten schicke ich einen Spieler los bis nach Duttweiler, ein Stadtbezirk von einige Kilometer entfernten Stadtbezirk in Saarbrücken. Und da du Testspieler als erstes losrennst, bitte aus dem Stadion und lass dich nicht einholen, in 3 Minuten schicke ich den nächsten los. Am Ende werden alle Spieler abgeholt. Und der schoss aus dem Stadion raus, um sich nicht einholen zu lassen. Und wir machen ganz normales Training. Und als wir dann nach dem Training geduscht und mit unseren PKWs was auf den Weg machten zu einem Essen, wo der Sponsor uns eingeladen hatte, stand der arme Kerl in Duttweiler da oben auf der Brücke und schaute auf die Autobahn, auf die Stadtautobahn. Und Ernst Haser ist zurückgefahren, hat ihn abgeholt. Und
Mannschaftskapitän, ne?
Der Mannschaftskapitän. Und ja. Das ist eine dieser legendären Geschichten, die ich selber miterlebt habe. Da gab es noch einige andere, die möchte ich gar nicht erzählen. Aber ja, dafür war das Thema gut. Ich weiß auch nicht, was ihn geritten hat, das immer so zu machen. Da gibt es einige Geschichten, auch einige schlimme Geschichten, das ist so. Es war nicht immer angenehm mit ihm, aber man wusste eben, woran man war. Ja, das war Vor- und Nachteil gleichzeitig.
Lebt immer noch in Homburg, geht auch ins Fitnessstudio. Wir haben nur ab und zu Kontakt. Ich hatte einen Draht zu ihm, weil ich seine Art auch mochte. Er hatte natürlich auch einen eigenwilligen Humor und du hast aber recht, manchmal hat er da Grenzen überschritten, aber das hat ihm ja nie was ausgemacht. Ne?
Wir hatten mal ein Spiel hier mit so einer Promi-Mannschaft, haben wir gegen die gespielt, hat. Ja, ich weiß nicht, was für eine Mannschaft der betreut hat. Ja, auf jeden Fall irgendwann bei einem Spiel habe ich mal nachgesehen, haben die mit 12 Leute gespielt. Die ganze Spielzeit.
Ja gut, aber man muss aber gleichzeitig sagen, ich glaube, er hat 404 Zweitligaspiele gehabt, nur Benno Müllmann hat es zu mehr gebracht.
Als Trainer,
mit Homburg als Trainer hat er Bayern München geschlagen, mit Saarbrücken ist er erst in die zweite, dann in die erste Liga aufgestiegen.
Hat Erfolg gehabt.
Nicht? Aber er hat auch mit 55 Jahren den Trainerjob an Nagel gehängt, weil er gesagt hat, ich verstehe die neue Generation nicht mehr, die kommende Generation und die verstehen mich nicht. Und hat er bereits mit 55 Jahren den Trainerjob an Nagel gehängt. Nicht?
Das ist fast vergessen, er hat damals nochmal Darmstadt 98 in der zweiten Bundesliga im Abstiegskampf übernommen. Da haben wir telefoniert und gesagt, ja, mal gucken und ich glaube wohl. Und dann machten die das erste Spiel, da klappte gar nichts. Dann ist er zum Training gegangen und hat gesagt, wisst ihr was, ihr packt das nicht, ich mache nicht weiter. War also nach 5 Tagen direkt wieder weg, ohne Ansprüche, auch natürlich auf Gehalt. Aber die Darmstädter sind drin geblieben. Also hat er dann hinterher auch gesagt, die sind nur wegen mir drin geblieben, weil ich sie so gereizt habe. Das war auch Klima, ne?
Aber mir fällt es auch gerade eine Geschichte ein, Saarbrücken und Osnabrück. Als ich mit Saarbrücken in Osnabrück gespielt hatte und wir, ich glaube, 4 oder 5-0 haben wir verloren und saßen nach dem Spiel mit hängenden Köpfen ruhig in der Kabine und erholten uns gerade von dem bösen Erlebnis. Da ging auf einmal die Kabinentür auf. Da stand Uwe Timoschewski mit Manager Kalthoff in der Tür. Und er sagte zu Herrn Kalthoff, schau, Sie haben Fußballschuhe an, Socken, Hosen, Shirts, sehen noch aus wie Fußballer, oder? Ging die Tür wieder zu und war gut. Ja, das ist mal eine so eine Geschichte. Ne?
Ja. Also, gut, kommen wir doch mal zurück zu der Mannschaft, zu eurer Truppe, wie ihr es ja immer nennt. So heißt ja auch die WhatsApp-Gruppe, Aufstiegstruppe. Und ihr trefft euch seit, ich glaube, Paul, seit 1990 alle 5 Jahre zu einem Wiedersehen. Und
am Anfang hatten wir alle 5 Jahre. Wir müssen, gehen jetzt immer ein bisschen weniger. Normal würden wir es alle 2 Jahre jetzt treffen.
Ja, alle aber 2 Jahre. Ja. Aber es ist doch eigentlich, kennt ihr das von einer anderen Profimannschaft in Deutschland, die so regelmäßig sich über so eine lange Zeit trifft?
Nee, kenne ich eigentlich nicht. Keine Mannschaft, in der ich gespielt habe. Da ist man froh, wenn man zufällig mal einen trifft. Also das ist mir das Schöne an unserer Truppe. Ich glaube, da haben wir menschlich auch zusammengewachsen waren damals. Dann muss man um Essi ein Kompliment machen. Der hat das Ganze immer so ein bisschen im Griff, dass er immer wieder dann alles anschiebt und so. Das ist schon schön. Und wie gesagt, ich freue mich immer unheimlich. Die Jungs waren ja schon bei mir in Trier. Ich habe nur überlegt, wie lange ist das her? Wann war das denn? 2016 oder 15? Oder?
In Trier war ich nicht dabei.
Ja, aber es ist ja so, dass es Mannschaften gibt, wo sich Spieler treffen, aber mit dieser großen Beteiligung, die wir haben, ja, ich will ja nicht sagen 100%, aber dann kann der eine oder andere vielleicht nicht, aber es sind fast immer alle Spieler dabei. Das finde ich ja sensationell, nicht? Egal wo es ist und selbst wenn es in Trier ist, ja, wenn die meisten da hunderte von Kilometern fahren müssen, das finde ich sensationell. Und das ist auch ein Zeichen dafür, wie gut sich die Truppe tatsächlich verstanden hat damals.
Ja. Das alles ist auch Teil dieses Buches und ich sag mal, was mir am interessantesten erschien, vieles kannte ich aus der Osnabrücker Zeit, wenn man sich mal überlegt, und Paul, du hast das zu Beginn schon angesprochen, was ihr machen musstet, um in der 3. Liga, du in Wilhelmshaven, um dort Fuß zu fassen. Du hast studiert, hast in Wilhelmshaven gespielt und um finanziell über die Runden zu kommen, hast du in einer Fleischfabrik gejobbt oder als Zeitungszusteller in der 3. Liga. Das muss man sich mal heute vor Augen führen, wenn man weiß, was in der 3. Liga mittlerweile von 1 bis 18 bis 1 bis 20 Vollprofitum herrscht. Also man kriegt auch eine Menge mit, wie besonders die Verhältnisse damals waren, wenn man an der Nahtstelle 3. Liga, 2. Bundesliga aktiv war.
Ja, ich wollte überrascht, was der Micha alles in seinem Leben schon gearbeitet hat. Ich wusste mal, meine Frau sagt ja immer, du musstest dir noch nie eine Bäcker stellen. Ne? Das stimmt ja, in der Ausbildung musste ich mir auch noch stellen, aber danach musste ich mir nie mehr einen Bäcker stellen und die musste immer in ihrem Leben jedem Tor einen Bäcker stellen. Da habe ich mir Micha gedacht, wenn er die Zeitung da ausgetragen hat, der Winter 78, da war ich auch im Norden.
Daran sieht man halt, wie viel sich verändert hat. Es ist nicht nur, dass heute ganz anders gezahlt wird, dass das heute ein ganz anderer Medienzirkus inzwischen ist, sondern es ist auch so, dass wir als Spieler, ich beschreibe es ja offen in meinem Buch, dass wir nach den Spielen ja genau das Gegenteil von dem gemacht haben, was man heute weiß, ja, was man tun muss. Nach dem Spiel regenerieren, trinken, schlafen, gut essen. Aber Getränken haben wir gemacht, ja. Ja, ich gebe ehrlich zu, ich habe meinem Sohn das gesagt, dass ich bin 10 Jahre jedes Wochenende einmal richtig abgestürzt, weil wir richtig auf Tournee waren. Das Komische damals war nur, dass der harte Kern immer länger geblieben ist und dass das auch zusammengeschweißt hat. Ja? Genau. Haben wir sich nachher die Köpfe eingehauen oder haben erzählt, beraten, was man tun und machen muss. Ich weiß nicht, wie die Spieler das heute machen. Ich hätte auch niemals nach dem Spiel nach Hause gehen können und ins Bett. Ja, der Adrenalinspiegel, der war bei mir noch die ganze Nacht so hoch. Ich weiß nicht, wie die Spieler das heute organisieren, ob die nur in eigenen vier Wänden bleiben, weil heute gibt es das Handy, das gab es damals nicht. Ja,
also die reden doch heute gar nicht miteinander, Micha. Ja. Die können ja gar nicht mehr streiten. Ja. Wenn wir streiten, dann streiten sie sich da. Das ist ja einfacher. Wir wussten ja früher, das ist doch so. Wenn wir verloren hatten, freitagsabends, und sind dann in die Spitze oder wie die Dinger hinter sind, vor 5 Minuten nach Hause. Das ist auch mal eine Kraft zwischendurch. Ne?
Ja, genau.
Richtig, du hättest Scheiße genäht, du Scheiße, das machen wir so, dann machen wir so. Dann hat ja auch irgendwo was, da hat ja auch der Kern zusammengesessen. Ja, wie Micha sagt, da waren die zusammen, die ganze, also ich behaupte, wir hätten im zweiten Jahr hätten wir keinen Trainer mehr gebraucht. Wir hätten wir so hingekriegt, weil bei uns war alles so abgestimmt und
na, das lass jetzt mal den Rolf Gunter nicht hören.
Aber da will ich halt auch mal was zu sagen. Das
ich wollte ja nur ein Beispiel, dass in der Mannschaft so gestimmt hat. Weißt wir sind ja durch den Rolf so verkrampft daher, weil wir den unbedingt halten wollten. Also da sind wir ja so verkrampft. Und dann kommt der kleine Gnom da und der hat sich locker gemacht und hat mal wieder Fußball gespielt. Ne? Da war ja das Schlimme, dass der noch einen Applaus gekriegt hat. Der hat vom Rolf seiner Arbeit und von unserer insgesamten Arbeit hat er profitiert. Ne? Nur weil er ein bisschen Verkrampfung gemacht hat.
Also ich glaube auch, dass die Mannschaft, wenn man das mit dem heutigen Betreuerverhältnis vergleicht, wir waren ja mehr oder weniger unter uns. Wir hatten einen Trainer. Und ich weiß noch, als der Rolf Gunter gekommen ist, dann habe ich mich gefreut, endlich haben wir einen Co-Trainer, der macht doch mal Torwarttraining mit mir. Vorher hatten wir den Kalli Rühl da, der hatte, weiß ich, 15 Bälle an die 16er-Linie gelegt und dann, buff, oh, und dann hat er dreimal oder solche Durchgänge gemacht, das war's. Und dann war der Rolf Gunter da, der zumindest als Assistenztrainer auch mal mit uns Torhütern was gemacht hat. Das hat er dann nicht lange gemacht, weil er ein Cheftrainer war. Dann hatten wir wieder keinen. Dieser ganze Staff, der da heute mit rumläuft, den hatten wir gar nicht. Das heißt, wir wurden auch nicht so kontrolliert, wie das heute der Fall ist. Und ich glaube, dass das, wenn die Chemie in der Mannschaft stimmt, das durchaus Vorteile bringt, wenn man sich auch, wir haben uns ja auch viel privat noch und an Zeit zumindest immer zwischendurch noch getroffen. Und das trägt natürlich zum Zusammenhalt bei, während diese Professionalisierung sachlich sicherlich Vorteile bringt. Aber was den Zusammenhalt in der Mannschaft angeht, und das ist ja immer wieder unser Thema, das stelle ich mir viel, viel schwieriger vor.
Ja, ich glaube, ja.
Sind die Leute wahrscheinlich ein bisschen mehr als ich AGs unterwegs heutzutage. Mhm. Spannend fand ich auch, als ich das Buch gelesen habe, Herr Kalkbrenner, also Sie haben das dann auch beschrieben, Wechsel nach Osnabrück, Traditionsverein, Superstadion und, Harald, Achtung, jetzt kommt's, professionelle Trainingsbedingungen. Da war offensichtlich der Zustand damals schon so erreicht, wie er heute da erreicht war, oder wie war das damals, wie es trainiert worden?
Das nicht, aber der Verein hat ja eine Illus für etwas zu bereitgestellt, was damals, die damalige Verhältnis schon relativ professionell war, wie ich fand. Ne?
Ich glaube, du meinst jetzt vor allen Dingen den Funktionstrakt, ne?
Ja, aber da hast du in anderen Vereinen zu der Zeit auch keine besseren Plätze gehabt, aber das war, weil sie mit Mannheim in Ludwigshafen trainiert haben, das war manchmal auch eine Sandwüste. Früher war das so. Oder wenn ihr im Sportfeld dort trainiert habt, du schreibst das so schön in deinem Buch, in einem eigenen Stadion, aber auch Scheißplatz, oder? In Saarbrücken.
Ja, aber trotzdem, im Ludwigspark, wo ich gespielt habe, war die schöne Tatanbahn drumherum. Ja? Auch wenn da 11.000 Zuschauer waren, war schon was anderes, als wenn in Saarbrücken, an der Bremer Brücke, in so einem reinen Fußballstadion, die Zuschauer am Platz stehen. Nicht? Das ist schon eine andere Nummer, auch für einen Spieler. Aber ich habe es geliebt, am Freitagabend unter Flutlicht in dem Stadion. Ja, das
ich sag mal, das war unser Wohnzimmer. Ja. Ich meine, wo ich Becker Wimmelten war, das unser Wohnzimmer. Wie du sagst, Freitagabend und ja. Ist noch nicht geregelt, der weiße Dirn ist da, da können sie alle kommen.
Ja, aber das, wie gesagt, auch als Beispiel, wie sich der Fußball dann verändert hat, dass das damals eben State of the Art war und jetzt ist der VfL immer am Kämpfen, dass er dort vielleicht mal wieder einen Schritt nach vorne macht, um eben aus den Verhältnissen von Ende der 80er rauszukommen. Ein kleines Detail würde ich gerne noch ansprechen aus dem Buch, und zwar hat Michael Kalkbrenner auch mal Pele Wollitz mit verurteilt, habe ich gelesen, als Beisitzer beim DFB. Was steckt da dahinter? Wie kam das?
Ja, der VfL hat mich als einen der Spieler benannt, die dafür in Frage kamen. Da bin ich gefragt worden, letztlich vom DFB, ob ich da bereit wäre, den Beisitzer zu machen. Und als Spieler hat man da sehr wenig Einfluss. Nicht? Also wenn ich an den Kindermann damals noch denke.
Das war der Kontrollausschussvorsitzende und Chefankläger des DFB.
Aber war sehr interessant. Und da waren eben einige auch Bundesligaspieler, Nationalspieler dabei, wo ich entweder im schriftlichen Verfahren oder eben auch vor Ort bei einer mündlichen Verhandlung dabei gesessen habe und eben aufpassen sollte, dass möglichst da dass alles korrekt zugeht im Sinne des Spielers. Hm? Mhm.
Und hat bei Wollitz auch geklappt?
Also Details will ich jetzt nicht verraten, was in den Verhandlungen dort war. Aber meistens sind die Spieler verknackt worden, das war einfach. Ne? Also wenn sie schon anberaumt waren, waren angeklagt, dann kam meistens auch eine Strafe bei raus. Und ging es nur um die Höhe, nicht um die Anzahl der Spieler. Nicht? Wobei ich sage, ich hätte gerne auch bei meinem Verfahren dabei gesessen. Als ich in Essen vom Platz geflogen bin, hatte ich vier Spiele gekriegt. Und da war die Aufstiegsrunde für mich gegessen. Zum Glück positiv aufgegangen. Nach dem Essener Spiel, nach dem Aufstieg letztlich gegen Essen zu Hause, war ich wieder spielberechtigt, wo es um nichts mehr ging.
Und der Schiedsrichter kam noch aus Trier, Paul.
Oft genug den Honntang, ist übrigens gestorben. Ne? Ist nicht mehr. Aha. Aber den habe ich oft genug beschimpft am Golfplatz, weil er da alles gemacht hat. Platz gestellt hat. Aber er erzählt immer von dem Spiel. Komischerweise erzählt er immer von dem Spiel erzählt. Der Paul kam immer zu mir und sagt, Mensch, mach er ab, geht hier um unsere Existenz, pfeif endlich ab. Er hat so lange gespielt. Da hat er jedes Mal erzählt. Er ist ein unterhaltsamer Mensch. Er hat immer einen Zettel im Buchmundig, mit Witzen, mit dem Stichwort, wenn er nur Witze erzählt.
Ja gut, aber das ist ein Spiel, da waren immerhin 6 gelbe Karten und 4 Zeitstrafen, glaube ich. Ne?
Da ging's.
Das steht tatsächlich fast alles auch in dem Buch. Und dass Michael Kalkbrenner mit dabei war, und Paul Linz ja auch, als die VDV gegründet wurde von Paul, deinem alten Kumpel Benno Möhlmann.
Ja, ich war bei der ersten Sitzung mit dabei, als Einsatzwundiger Kapitän. Ja.
Und dann natürlich noch viele andere Sachen, auch aus der Oldenburger Zeit, wo Michael ja 3 oder 4 Mal, ich habe am Ende den Überblick verloren, als Manager oder Geschäftsführer angetreten ist.
Ist nochmal in die
zweite Bundesliga aufgestiegen, hat sich mit Hubert Hüring ja überworfen, kann man sagen. Und also ist viel drin, viel dran, aber diese Rahmenhandlung, diese Krankheit, die das ausgelöst hat, diesen Prozess, das Buch zu schreiben, die spielt auch eine wesentliche Rolle und macht das Buch dadurch auch für mich zu einem echten Leseerlebnis.
Ich weiß nicht, wieso der mich nicht als Trainer geholt hat, also oft Manager war.
Du wärst zu teuer gewesen.
Das halte ich allerdings nicht für ausgeschlossen.
Ich schon.
Jetzt schildern wir eben noch, so viel Zeit muss sein, Benni, du hast auch vielleicht geguckt, was für ein Verlag ist das. Das ist kein Verlag, sieht aus wie ein echtes Buch, ist auch eins, ist ein Book on Demand. Schilder doch mal eben für alle, die das noch nicht kennen, wie das gelaufen ist.
Man schreibt ein Buch, wendet sich an den Verlag. Letztlich ist es ganz einfach, man macht eine fertige Datei, PDF-Datei fertig, lädt die hoch, lädt das Cover hoch, das fertige Cover. Und gibt das Ganze dann frei. Man kriegt einen Probedruck, sagt, man ist einverstanden damit und dann wird es gedruckt. Denn es ist so, dass im Buchhandel es ja so läuft, im stationären Buchhandel kann man es bestellen. Dann wird der Großhändler angefragt. Der Großhändler muss es sich vom Verlag holen und es ist bei Book on Demand so, dass sobald ein Buch bestellt ist, wird es praktisch gedruckt.
Also das heißt Book on Demand,
haben wir so erklärt, ja.
Druck auf Anforderung. Also das heißt, genau. Es liegen nicht irgendwo stapelweise Bücher rum. Genau. Du kannst aber auch selbst, glaube ich, den Vertrieb in die Hand nehmen und hast wahrscheinlich in Oldenburg auch die Bücher persönlich verteilt.
Nein, hätte ich machen können, bin ich auch angefragt worden, aber in Oldenburg liegen die im stationären Handel, sind die ausgelegt, die Bücher, die haben sich also ein paar schicken lassen, die kann man da so kaufen, ansonsten muss man sie bestellen, man kriegt sie allerdings auch bei Amazon und bei Book on Demand selber im Buchshop. Das ist der kürzeste Weg, wenn man direkt bei Book on Demand bestellt, im Buchshop, dann liegt die Bestellung ja dort sofort vor und dann geht es in Druck und wird geliefert.
Wie sind die ersten Resonanzen?
Ja, ich bin ein bisschen überrascht. Erstmal muss ich das erstmal rumsprechen. Es dauert, bis die Bücher dann da sind. Dann müssen sie gelesen werden oder muss sie rumgesprochen werden. Aber ich habe so viel positives Feedback, da bin ich selber ein bisschen überrascht von, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das ist mein erstes Buch, was ich je geschrieben habe. Hat ein bisschen gedauert. Am Anfang habe ich mir mehr Zeit gelassen. Nachher wollte ich es dann auch fertig haben und habe dann mehr Gas gegeben. Aber es hat eine unglaublich positive Resonanz auf dieses Buch gegeben. Vielleicht noch nicht in den Zahlen nachzulesen, aber in den persönlichen Rückmeldungen. Eine sehr positive Resonanz, was natürlich die Betroffenen teilweise betrifft. Da habe ich auch noch nichts gehört. Womöglich haben die das Buch auch noch nicht gelesen, weil ich mir vorstellen kann, der eine oder andere kommt da nicht so ganz gut bei weg.
Hab ich mir schon gedacht, was sollen die sagen?
Nur all die da eine Rolle spielen, die habe ich ja nicht persönlich angegriffen. Ja, es geht ja rein um die Funktion, die sie wahrgenommen haben. Und es ist vielleicht auch ein bisschen beispielhaft. Ich habe es ja auch geschrieben, über 100 Vereine sind in den letzten 20 Jahren in den Insolvenz gegangen, und aus den ersten 5 Ligen, und die meisten davon dritte Liga abwärts und fast alles Traditionsvereine, die wieder hoch wollen. Und vielleicht ist es ein bisschen beispielhaft, wie ich das in dem Buch erkläre, wie es wohl möglich in vielen Vereinen so ein bisschen zu
ist. Genau so.
Das größte Problem, was ich sehe in Vereinen, das ist die Konstanz der handelnden Personen. Wenn da ständig ein Kommen und Gehen ist bei den Trainern sowieso, bei den sogenannten sportlichen Leitern, im Vorstand, Aufsichtsrat, dann fehlt traditionell in den Vorständen die Marketingkompetenz, in den Aufsichtsräten die sportliche Kompetenz. Und das ist für viele Vereine ein ganz großes Problem.
Michael Kalkbrenner, mein Leben mit dem Fußball, Erinnerungen im Angesicht des Todes. Nochmal für alle Zuhörer, falls sie Lust haben, eben auch zu bestellen. Wir können, wie gesagt, sagen, es lohnt sich. Herr Kalkbrenner, verfolgen Sie denn eigentlich dann noch so ein Spiel wie am Samstag jetzt? VfL Osnabrück gegen den 1. FC Saarbrücken? Kriegen Sie das mit?
Ja klar, ich war ja im Stadion, ich kam ja leider nicht rein, sonst hätte ich es gerne gesehen. Aber ich habe das schon mal gesagt, ja. es ist einfach so, ich würde wundern, wenn jemand, der mal Profi gewesen ist, seine ehemaligen Vereine nicht beobachten würde. Das würde mich echt überraschen. Mhm. Ja, natürlich verfolgt man das, was da so los ist, nicht? Wie die Tabellenstände sind oder ob es Unruhe in den Vereinen gibt.
Dann ruhig Frage in die Runde abschließend noch, wie ist der Eindruck vom aktuellen VfL Osnabrück und wie sind die Chancen im Aufstiegsrennen?
Ja, sieht ja ganz cool aus. Das Problem ist ja heute, dass du die Spieler ja gar nicht mehr kennst. Du kannst dich an den Namen gewöhnen, so schnell geht das ja heute. Bleibt ja keiner mehr 3 Jahre beim Verein. Ne? Gibt ja auch keinen Kern mehr in so einer Mannschaft, wo du sagst, dafür hat man persönlich nicht so, aber natürlich guckt man immer, wie die gespielt haben. Bei mir ist halt wirklich so, ich habe ja auch ein paar Vereine, aber Osnabrück ist wirklich halt so, der Herzensverein von mir ist schon Osnabrück. Und natürlich auch Eintracht hier, wo ich jetzt trainiert habe, klar. Aber so von meiner Profistation ist schon Osnabrück. Sag ich immer, ich bin ja schon mal in die erste Liga aufgestiegen. Weil die zweite Liga war auch viel wichtiger. Ne? Das war von meinem persönlichen Werdegang auch viel wichtiger. Weil da wäre fast Ende gewesen. Bei uns wäre ja wahrscheinlich Karriere irgendwo im Sande verlaufen. Ne? In der Oberliga auf einmal nicht mehr spielt oder keinen Verein mehr hast. Von daher ist Osnabrück schon das mein Verein, der mir so am meisten durch.
Also das kann ich ja nur bestätigen. Osnabrück war ja mein einziger Profiverein. Natürlich gucke ich da genau hin und freue mich natürlich über jeden Sieg, den die einfahren. Und im Moment schätze ich das so ein, dass sie eine dicke Chance haben, mitzumischen. Aber die dritte Liga ist ja schon seit Jahren sehr ausgeglichen. Und da ist ja von Platz 10 bis 2, ich glaube Magdeburg ist durch, noch alles möglich. Und da freut es mich natürlich immer. Und ich hänge auch nach wie vor noch mit Herzblut dran, auch wenn ich keinen mehr kenne. Aber allein der Verein und die Bremer Brücke, auch wenn sie sich etwas verändert hat, ist was Besonderes für mich. Und deswegen bin ich natürlich immer dabei. Das sehe ich genauso wie Michael. Ja.
Ich selbst hatte das Glück, mit 3 Vereinen aufgestiegen zu sein. Und ich sage auch immer, der eine Aufstieg war, oder die Zeiten in den 3 Vereinen waren alle ähnlich und alle schon fast berauschend, sage ich mal. Ja, wenn man dort aufsteigt in dieser Art und Weise, mit der Kulisse und da sage ich jetzt immer gleich, aber als Saarbrücken in Osnabrück gespielt hat beispielsweise, habe ich mich dabei erwischt, dass ich mit Herrn Hinter tierisch gefreut habe, dass Osnabrück gewonnen hat. Nicht? Also ich sage zwar, es ist alles gleich und ähnlich und so, aber das war tatsächlich so. Ja. Nicht? Es sind immerhin 4 Jahre oder fast 4 Jahre gewesen, die ich in Osnabrück war. In Saarbrücken war ich 2 Jahre, in Oldenburg war ich auch nur 4 Jahre. Oh, Oldenburg, Heimatstadt, ist immer noch wieder was ganz anderes. Ja. Aber bei mir ist es auch so, dass Osnabrück eine super Zeit war, muss ich einfach sagen, war wunderschön.
Machen wir zum Abschluss vielleicht eine kleine persönliche Runde mit dem, was euch bevorsteht. Ihr habt ja noch was vor. Leben geht ja jetzt erst los, so ein bisschen.
Mit 66, ja.
Michael,
ihr selber bei 66, ich bin schon 66.
Bei dir geht das so weiter, du wirst jetzt Autor, schreibst vielleicht noch ein zweites Buch oder machst noch irgendwas ganz anderes, denn du hast ja auch eine sehr wechselvolle und interessante berufliche Laufbahn außerhalb des Fußballs gehabt. Das kommt auch in dem Buch durch, auch mit vielen Höhen, aber auch mit einigen Tiefen. Was hast du jetzt als nächstes vor?
Ich sag mal so, ich bin ja in Vorruhestand gegangen. Dann jetzt irgendwann im Sommer kommt der eigentliche Ruhestand. Aber da habe ich noch gar keine Lust drauf. Ich sag mal, ich überlege, ob ich noch mal halbtags was anzettle. Im Fußball werde ich mit Sicherheit nicht noch mal was machen. Also ich habe mein Erlebnis in Oldenburg, woanders würde ich auch nicht hingehen. Aber ganz genau weiß ich es im Augenblick noch nicht. Mir geht es im Augenblick sehr gut. Ja, ich könnte jetzt auch einfach mein Rentenleben genießen, aber ich merke einfach, dafür haben wir auch vielleicht Fußball gespielt. Wir sind immer nach vorne, immer aktiv. Ja, jetzt auf Altenheim zu gehen, habe ich noch gar keine Lust. Aber was genau ich mache, weiß ich noch nicht.
Gregor, wie ist mit dir? Welche Rolle spielt überhaupt der Fußball in deinem alltäglichen Leben? Du bist Lehrer. Und,
Ich bin Sonderpädagoge, ja. Und Diplom-Sportlehrer, das habe ich dann nach der Osnabrücker-Karriere gespielt in Köln. Bin fett drin in meinem Job nach wie vor. Arbeite als Sonderpädagoge in der Inklusion, also im gemeinsamen Lernen am Gymnasium. Und wir versuchen da Kinder mit sonderpädagogischen Beschützungsbedarf mit Gymnasialschülern zusammen zu unterrichten, was eine große Herausforderung ist und meinen ganzen Alltag und meine ganze Einsatzbereitschaft wirklich einfordert, weil mich das auch leidenschaftlich mit beträgt. Und da sitze ich jetzt drin, bis ich 67 und ein paar irgendwas bin. Was danach ist, weiß ich noch nicht, aber ich weiß mit Sicherheit, dass ich nicht verrosten werde, sondern irgendwas werde ich machen. Im sportlichen Bereich hat sich das natürlich dadurch, dass ich zeitlich so eingefordert oder eingespannt bin, nicht ergeben, noch irgendwas mit dem Fußball zu machen. Ich habe ein bisschen Probleme mit dem Knie. Also mir geht es nur darum, dass ich gesund und fit bleibe und mich viel bewege, draußen, drin, wo auch immer.
Paul, du lädst Benjamin Krause und mich ja bestimmt mal ein auf deine Fußballgolfanlage. Da können wir dir mal zeigen, was wir drauf haben. Bitte?
Soll ich werden? Der kommt ja aber nicht.
Natürlich kommen wir, natürlich.
Ja. Nee, ich habe meine Fußballgolfanlage, aber bei mir muss man ja sehen, ich habe noch eine junge Familie.
Ja.
Ja, ich habe eine Frau, die relativ jung ist. Ich habe eine Tochter von 10 Jahren und habe jetzt noch ein Pflegekind von 4 Jahren. Also von daher braucht er mich nicht fragen, was ich noch mache. Also ich habe nur
das regelt sich von selber
aber, alles. Aber dabei. Deine Trainerkarriere hast du offiziell beendet. Ich meine, du warst ganz lange Trainer.
Eingültig, nee, nichts mehr, gar nichts. Auch kein Feuer ist aus.
Oh.
Hat doch keinen Zweck, wenn ich jetzt was mache. Ich hätte nie gedacht, dass es mal ausgeht. Aber ich bin auch irgendwo froh, dass es aus ist.
Ja, man muss ja auch den richtigen Moment finden, ne?
Der Stress ist immer gestanden. Du bist ja morgens wach geworden, hast an den Fußball gedacht, du bist eingeschlafen, hast dran gedacht. Das ist eine Beruhigung. Ich bin froh, dass ich meine Fußballgolfanlage habe, dass ich noch eine junge Familie habe. Wir sind ja am Umbauen. Ich baue jetzt noch einen Pool da draußen hin. Dann können Sie mich schnell mit dem Rollstuhl da reinfahren, wenn ich mal 95 bin. Und dann ist gut.
Fußballgolf auch Weltklasse.
Aber der Kapitän von eurer Truppe, der bleibst du.
Ja, den geht ja nicht weg. Ich habe ja keine Aberkennung. Ich habe mich auch ordentlich verhalten.
Gut. Benni, warst du zufrieden mit diesem Ausflug in die Vergangenheit?
Überragend. Also ich habe viel gelernt über den Fußball von damals und heute, vor allem damals, aber auch über das Leben. Also super spannend, in die Zeit so entführt worden zu sein. Hat sich gelohnt.
Gut, dann denke ich, es war tatsächlich fast wieder ein XXL-Podcast mit 56-22. Jetzt sind wir nämlich beim Schluss. Paul Linz, Torjäger, Kapitän des VfL Osnabrück in den 80er Jahren, Trainer. Vielen Dank dir, lieber Paul. Ist immer ein Vergnügen, mit dir zu plaudern.
Dankeschön.
Und Michael Kalkbrenner, Autor eines Buches, das wir ausführlich vorgestellt haben, Mein Leben mit dem Fußball. Ein bemerkenswertes Werk, vor allen Dingen selbst geschrieben. Und das kann sich alle mal sehen lassen. Gregor Bürschel, vielen Dank für deinen virtuellen Besuch. Du warst einer der Spieler, die man nicht vergisst, auch wenn sie eben nicht diese Hauptrolle auf dem Platz gespielt haben. Auch das kannst du ruhig als Kompliment werden. Es war immer interessant, mit dir zu sprechen. Und ich glaube, auf irgendeiner der Treffen, ich meine in Bramsche, da haben wir sogar mal ein Doppelzimmer geteilt. Ist aber nichts passiert, ne?
Ja. Ja, herzlichen Dank nochmal.
Bist du da eigentlich auch in der WhatsApp-Gruppe, Harald?
Ja, aber das, ja, natürlich, klar. Ich stelle immer alte Bilder rein. Und Helmut Kemme nicht zu vergessen. Ne?
Alles klar.
Ja, da siehst du nur Linz, immer Linz. Sogar mit 17 oder 15 oder wie alt du da beim letzten Mal warst.
Also, vielen Dank nochmal in die Runde. Wir sehen uns in Meppen oder in, weiß nicht, wo macht Arne das?
Ja, in der Nähe auf jeden Fall.
In Meppen. Ich bedanke mich ganz herzlich für euren Besuch im virtuellen Podcast-Studio NOZ. Das war das Brückengeflüster. Das gibt's natürlich weiterhin jeden Dienstag, da wo es Podcasts gibt, auf noz.de. Ich empfehle außerdem den Besuch auf noz.de auch, um den Relaunch unserer Website zu begutachten. Ist wunderbar geworden, sehr viel moderner, frischer und auch die Inhalte sind nach wie vor gut. Dazu gehört der Podcast. Das war ja das Brückengeflüster. Benni, wir sagen gemeinsam Tschüss und grüßen drei fröhliche und jung gebliebene Fußballer.
So sieht's aus.
Alles klar.
Vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.